Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Ich verbringe meine Freizeit zurzeit hauptsächlich mit meinem Freund, entweder bei ihm in Frankfurt oder bei mir in Erlangen. Das heißt, wir lesen sehr viel zusammen, wir gehen aber auch gerne mal weg, entweder spazieren oder zu kulturellen Veranstaltungen, also zu einer Lesung oder ins Theater. Was sich eben gerade so bietet, auch gerne mal so einen Spielenachmittag. Wenn ich alleine bin, dann verbringe ich meine Freizeit zu einem großen Teil damit, dass ich ja Bücher schreibe oder auch Bücher lese oder dass ich Sportsendungen anschaue, da am liebsten Darts, Skispringen oder am allerliebsten Tennis. Das heißt, ich gehe auch gern selber zu Tennisveranstaltungen, wo die Profis spielen, die Besten der Welt bei den Männern. Ja, sei es jetzt Halle, München oder war auch schon mal in London deswegen. Und selber gehe ich ab und zu schwimmen oder mal ja, Tandem fahren, mal Showdown fahren, würde gerne mehr klettern gehen und würde auch sehr gerne mit Hunden mehr spazieren gehen. Ich hätte gerne einen blinden Hund und gehe im Moment mit meinem Vater ab und zu ins Tierheim, um da dann einen Hund auszuführen. Das ist es so in der Hauptsache.
Sind Sie gerne mit anderen Blinden, Sehbehinderten oder auch mit Sehenden zusammen?
Ja, ich bin eigentlich mit allen zusammen. Ich habe aber mehr blinde Freunde als Sehbehinderte oder Sehende. Das liegt daran, dass ich früher ja im Internat war bis zu meinem Abitur 2006 und von da die meisten Freunde noch stammen. Die meisten in meinem Umfeld sind also sehend. Meine Familie ist natürlich auch sehend. Quatsch, die meisten in meinem Umfeld sind blind. Meine Familie ist sehend und ich habe einen sehr guten sehenden Freund von der Uni und da auch noch die ein oder anderen Bekanntschaften, aber insgesamt wohl doch mehr Blinde.
Und was machen Sie zusammen mit den anderen Blinden, Sehbehinderten oder Sehenden?
Ja, da gibt es eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt zusammen mit anderen Blinden oder mit Sehenden was mache. Mit Sehenden hat man natürlich den Vorteil, dass man sagt, man hat mal jemanden dabei, der einen begleitet, der sich kümmert, welche Wege man laufen muss. Das heißt, man ist flexibler, man kann schneller mal wohin fahren, man kann leichter mal spazieren gehen. Mit meinem Vater gehe ich öfter mal ins Fußballstadion oder zum Skispringen oder jetzt auch zum Dart übers Wochenende. Aber an sich macht es für mich keinen Unterschied, dass ich jetzt sagen würde, das mache ich lieber mit Blinden und jenes lieber mit Sehenden.
Und welche Hobbys haben Sie?
Ja, die Hobbys, das ist im Wesentlichen tatsächlich eben Literatur und Sport.
Wie viel Freizeit an einem Arbeitstag bzw. am Wochenende? Wie viel davon schätzungsweise mit Lesen und Büchern?
Zunächst mal muss ich sagen, dass ich nicht differenzieren kann zwischen Arbeitstag und Wochenende, weil ich noch nicht, regelmäßig berufstätig bin. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie keinen Job, auch keine feste Halbtagsstellung. Ich schreibe meine Dissertation, ich schreibe Biografien, wenn ich Aufträge bekomme. Ich schreibe zurzeit einige Ratgeber. Das schränkt die Freizeit natürlich sehr ein, aber da mache ich keinen großen Unterschied, ob jetzt das Montag bis Freitag oder Samstag und Sonntag ist, sondern je nachdem, wie sich's ergibt, was gerade passt. Und mit Literatur verbringe ich doch, ich würde schätzen, naja, so rein zur Unterhaltung wahrscheinlich so 2-3 Stunden pro Tag. Und zur Weiterbildung lese ich ja auch noch, das ist aber schwer zu sagen, aber bestimmt auch noch eine Stunde so im Schnitt.
Was ist eine Dissertation?
Eine Dissertation ist meine Doktorarbeit.
Inwiefern lesen Sie Bücher für Ihren Beruf oder für Ihre Doktorarbeit?
Ja, das ist es eben. Ich lese da hauptsächlich Bücher, die ich mir selber eingescannt habe oder während der Unizeit auch noch habe einscannen lassen. Im Moment lese ich sehr viele Bücher über Ratgeber, über Marketing, sowohl wissenschaftliche als auch Ratgeber, weil wir da eben selber einen Marketing-Ratgeber schreiben und ich lese gerade Bücher zur deutschen Sprache, zum Beispiel Der Dativ ist im Genitiv sein Tod von Sebastian Sick oder auch, gut, das ist jetzt kein Buch, aber das ist sehr unterhaltsam, von Mark Twain, die schreckliche deutsche Sprache, aber es heißt nicht ganz so. Das heißt, ich lese Bücher eigentlich für meine Weiterbildung zurzeit permanent, weil ich auch sehr stark damit beschäftigt bin, entweder eine Stelle zu finden oder aber mich selbstständig zu machen, um mir da was aufzubauen. Das heißt, das ist schon zwangsläufig erforderlich. Wenn möglich auch Hörbücher, aber meistens gibt es die dann nicht. Blindenschriftbücher brauche ich in meinem Bereich schon gar keine suchen. Ich habe im Bereich der Buchwissenschaft, die ich studiert habe und wo ich jetzt auch meine Doktorarbeit schreibe, war ich die einzige Blinde, die das macht, also brauche ich da erst gar nicht anfangen.
Dann kommen wir jetzt zur Medienausstattung und Medienbenutzung. Zu welchen Genres lesen Sie Bücher, zum Beispiel Romane und Krimis, zur Unterhaltung oder Bücher über Politik und Geschichte zur Information?
Ich fange mal hinten an mit der Information, um das schon mal auszuschließen. Ich lese tatsächlich jetzt keine Bücher über Politik, Geschichte, Wirtschaft und dergleichen, weil ich aufgrund meines, ich möchte mal sagen, Berufsbild, der Tatsache, dass ich da schon sehr viel lesen muss und sehr viel am Computer sitze und Informationen aufnehme, danach eigentlich gar kein Bedürfnis mehr habe, keinen inneren Wunsch dazu. Manchmal finde ich das schade, weil es gibt sehr viele Themen, auch gerade Geschichte habe ich ja auch studiert früher. Da finde ich das schade, dass die Zeit und das Interesse in dem Moment dann dafür nicht mehr da ist oder die Auslastung schon zu hoch ist, also die Möglichkeit, da noch groß Inhalte wirklich zu behalten oder zu verarbeiten, ich im Moment nicht mehr so sehe. Ich würde zum Beispiel gerne die Federwelt lesen, das ist zwar jetzt eine Zeitschrift und hier geht es um Bücher, aber das ist ein gutes Beispiel. Das ist zur Information tatsächlich für Autoren und es ist wirklich sehr gut geschrieben und sehr gut gemacht, aber ich lese es praktisch nie, weil ich sehr viel sowieso schon lesen muss. Deswegen lese ich dann, wenn ich die Möglichkeit habe, selber zu entscheiden, hauptsächlich zur Unterhaltung. Also tatsächlich Krimis, aber auch historische Romane, Gegenwartsromane, ab und zu mal ein bisschen Fantasy, aber am liebsten eher Krimis, sondern natürlich auch Biografien. Da ist auch sehr viel dabei.
Sind Sie bei Blindenbibliotheken angemeldet? Falls ja, bei welchen und bei wie vielen? Und sind Sie ausschließlich bei Blindenbibliotheken angemeldet?
Ja, ich bin angemeldet bei zwei Blindenbibliotheken. Das eine ist die Deutsche Zentralbücherei für Blinde in Leipzig. Das andere ist in Marburg die Bibliothek. Ich nutze bei beiden zurzeit sowohl Hörbuchausleihe als auch Blindenschrift und habe mich für diese beiden entschieden, ja eigentlich schon vor 15 Jahren oder sowas, als man damit angefangen hat. Also ursprünglich haben meine Eltern mir mal ein Punktschriftbuch gekauft oder sowas. Und ich habe die auch heute noch, aber die sind natürlich ziemlich teuer und man sucht dann andere Möglichkeiten. Und ich denke, dass es damals, ich kann es nicht mehr sagen, aber ich denke, dass es wohl meine Eltern auch waren, die das dann mit der Bibliothek ursprünglich mal rausgefunden haben. Letztendlich kann ich aber heute sagen, dass Leipzig und Marburg auch eine gute Wahl war, weil das die beiden größten sind. Das heißt, da findet man am meisten. In Leipzig habe ich auch schon Praktikum gemacht. Die machen sehr viel auch an Projekten zur Vernetzung oder um Blinden auch mehr Literatur zugänglich zu machen. Das finde ich sehr schön. Das würde ich auch gerne unterstützen. Marburg hat dann mehr das ja, wissenschaftliche oder auch Fach- und Sachbuchangebot. Leipzig ist eher so die Unterhaltungsliteratur. Gleicht sich schön aus. Und natürlich, man findet nicht immer dann da was. Das heißt, ich habe auch schon Fernleihen gemacht. In Münster beispielsweise oder auch in der Schweiz oder in Hamburg, aber eigentlich sind es nur die beiden zunächst mal.
Leihen Sie auch Talking Books aus?
Ja, das sind Daisy-Bücher, also für Blinde umgestaltetes, sage ich mal, Hörbücher. Es gibt ja die Hörbücher, zum einen die klassischen Hörbücher, wie sie auch die Sehenden nutzen, die sogenannten Audiobooks. Und für Blinde gibt es die Daisy-Bücher, Digital Talking Books, sagt man da auch dazu in der Fachsprache. Mit denen kann man Sachen machen, die man mit Audiobooks nicht machen kann, nämlich Lesezeichen beispielsweise setzen oder zu bestimmten Textstellen springen. Also man navigiert als Blinder mit einem entsprechenden Abspielgerät in einem Daisy-Buch so wie ein Sehender in einem normalen, in Anführungszeichen normalen Hörbuch blättert und die Blindenbüchereien bieten diese Daisy-Bücher, diese speziell umgesetzten Hörbücher eben an. Die bieten die auch ungekürzt an, was ein großer Vorteil ist, weil viele Bücher, Hörbücher, die im Handel erhältlich sind, sind gekürzt. Und deswegen, ja, Daisy-Bücher sogar hauptsächlich, ja.
Wie treffen Sie Ihre Titelauswahl? Suchen Sie die Bücher selbst aus oder geben Sie Themen Angebote für eine Wunschliste an, sodass Mitarbeiter in ihrem Sinn eine Auswahl zusammenstellen.
Also meistens suche ich mir die Titel selbst aus. Das heißt tatsächlich, dass ich sage, der Autor, der Titel, bitte schicken Sie mir das. Es kommt ganz selten vor. Ich habe jetzt neulich mal geschrieben, schicken Sie mir einfach ein paar Krimis, weil ich keine Lust hatte, mich hinzusetzen und da zu gucken, was gibt's gerade, was könnte gerade interessant sein. Das heißt, manchmal lasse ich mich dann auch überraschen, aber im Wesentlichen weiß ich eigentlich schon, was ich möchte.
Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Krimis möchten, sollen die dann aktuell sein oder ist es dann total denen überlassen, was Sie eben da gerade bekommen?
Ja, das ist so ein bisschen ein Problem, dass man dann, das ist tatsächlich denen überlassen. Das heißt, es läuft so ab, dass ich dieser Blindenbücherei, also eine Blindenbücherei ist ja eine Einrichtung, die zum Zweck hat, Bücher, die es für Sehende gibt, blindengerecht umzusetzen. Blindengerecht heißt entweder als Punktschriftbuch, also in der sogenannten Blindenschrift, der Brailleschrift, die nach dem Louis Braille benannt ist, oder eben in dem Format von dem eben genannten Daisy-Buch. Und die Blindenbüchereien setzen aber nur einen sehr geringen Prozentsatz. Ich habe die genauen Zahlen jetzt zu ungenau im Kopf, aber ich meine 400 Punktschriftbücher im Jahr und irgendwie 1000 oder sowas von diesen Daisy-Büchern. Mehr können die an Kapazität nicht machen, während es ja weit über 90.000, schon so 97.000 oder so Bücher für die Sehenden jedes Jahr neu erscheinen. Das heißt, die Blindenbüchereien bieten nur eine sehr geringe Auswahl, was auch nachvollziehbar ist, aber dann passiert das natürlich, wenn ich jetzt sage, schicken Sie mir einfach mal Krimis, dann kam ein Krimi von 1960 in auch nicht gerade der besten Qualität, weil natürlich die aktuellen sehr stark in Umlauf sind und sehr stark ausgeliehen sind. Und die kriege ich auch, wenn ich das sage, ich möchte die haben, aber man kriegt halt dann, wenn man sagt, schicken Sie einfach mal was, dann häufig sehr alte Sachen oder Sachen, die nicht so geliehen werden. Und von daher ist es mir auch lieber, wirklich zu sagen, was ich will, bevor ich irgendwas bekomme, das ich dann bekomme und gleich wieder zurückschicke, weil es mich gar nicht so sehr interessiert oder weil, ja.
Haben Sie auch schon mal was ausgeliehen, was Sie sich dann später gekauft haben, wo Sie gedacht haben, das möchte ich jetzt doch lieber haben? Oder ist eben die Ausleihe immer nur eine Ausleihe gewesen?
Die Ausleihe ist in der Regel nur eine Ausleihe gewesen. Man kann auch längst nicht alles kaufen. Ich habe vereinzelt, beziehungsweise ich habe ja vorhin schon gesagt, meine Eltern haben vereinzelt, als ich noch ja, 15 Jahre jünger war oder 20 Jahre jünger war, schätze ich mal, Bücher gekauft. Zum Beispiel in Paderborn bei dem Blindenschriftverlag, da haben sie damals so Bücher gekauft zu den Jahreszeiten oder zum Garten, aber auch Unterhaltungsbücher. Rudi Rüssel zum Beispiel habe ich sehr oft gelesen oder mit Clara sind wir sechs mit Peter Härtling, die liest man immer wieder mal. Aber inzwischen habe ich schon lange kein Punktschriftbuch mehr gekauft und auch kein Daisy-Buch, also Daisy-Buch weder bei den Blindenbibliotheken noch tatsächlich im Handel.
Ja, und wenn jetzt so ein Daisy-Buch oder so ein neues wie heißt das?
Punktschriftbuch, ja.
Punktschriftbuch erscheint, wie kriegen Sie das mit?
Ja, man kann das stöbern, sage ich mal. Es gibt so eine Seite, das ist www.medibus.info. Da haben sich die Blindenbibliotheken zusammengeschlossen und das verfügbare Angebot ist da abrufbar. Das heißt, ich gebe den Autor ein oder ich gebe den Titel ein, kriege dann die Suchtreffer ausgegeben, wie in so einer Datenbank und kann dann sehen, ist das in Blindenschrift vorhanden, ist das als Hörbuch vorhanden, wer hat das aufgesprochen oder auch, wie viele Seiten hat das. Wo ist der Originalverlag? Wo kann ich das ausleihen? Ist das gerade zur Ausleihe verfügbar? Das ist das eine. Das ist auch das, was ich hauptsächlich nutze. Das andere wären so Info-CDs, die die Blindenbibliotheken selber herausgeben zu verschiedenen Themenbereichen, wo auch immer wieder Buchbesprechungen oder Buchvorstellungen dabei sind, die ich mir aber auch aus, ja, die Leute sagen immer aus Zeitgründen. Das ist ein Argument, das ich gar nicht so gern mag, aber ich höre mir das tatsächlich nicht an, weil ich auch andere Möglichkeiten habe. Ich habe oder andere Möglichkeiten lieber nutze. Dann teilweise auch Empfehlungen oder in der Mailingliste Bücherwurm, wo man sich dann über Bücher austauscht und dann einer mal erzählt, ich habe gerade das gelesen. Und dann gucke ich mal, will ich das auch lesen. Also eher so, als dass ich mir dann die Zeitschriften anhören würde.
Aber es kommt schon vor, dass sie sich Hörbücher und Hörspiele einfach kaufen.
Es kommt vor, ja. Ich habe eine Zeit lang ein Audible-Abo gehabt. Das war aber dann nicht so gut, weil ich diese Dateien, die haben ja ein gesondertes Format. Das heißt, das kann ich nur abspielen mit dem Windows Media Player. Jetzt kann ich da aber nicht vorspulen. Also ich als blinde Person zumindest nicht. Mit einem iPhone könnte man das problemlos, aber ein iPhone habe ich keins. Jetzt habe ich dann eine Datei, die dauert 8 Stunden. Entweder höre ich sie am Stück durch oder ich muss jedes Mal wieder jemanden finden, der zu Stunde 6 oder 7 vorspult, damit ich an der Stelle weiterhören kann, wo ich aufhören kann. Das mache ich nicht mehr. Aber ich kaufe mir schon manchmal Hörbücher, wenn ich sie wirklich auch gerne haben möchte, wenn es was Besonderes ist. Ich habe mir damals den Tilman Röhrig, ein Autor aus Köln, kennengelernt. Der hat das Buch selber eingesprochen. Das habe ich mir sofort gekauft, einfach weil ich ihn auch persönlich kannte. Oder ich hatte mir ausgeliehen von jemandem die Chronik der Unsterblichen von Wolfgang Holbein, Teil 1. Und den Rest hatte der nicht, also habe ich mir Teil 2 einfach gekauft, weil das wunderschön gemacht ist. Das ist auch eine Autorenlesung, unterlegt mit Musik und vielen Geräuschen. Das heißt, wenn die einen Schwerterkampf machen, dann hört man, wie der sein Schwert zieht oder wie der den trifft oder wie der dann stöhnt und bevor er hinfällt. Also die ist sehr szenisch, sehr gut angepasst. Hauptsächlich kriege ich aber, wenn ich Hörbücher habe, geschenkt. Was ich mir viel kaufe, sind, also viel ist immer noch relativ, aber sind tatsächlich Bücher in Schwarzschrift, das heißt ganz normale Bücher in der gedruckten Schrift für Sehende. Das einfach daran liegt, dass es eben die Bücher nicht zum Ausleihen gibt oder auch nicht in der Unibibliothek zum Bestellen, dass die da nicht da sind. Was aber manchmal auch einfach daran liegt, dass ich sage, ich möchte die gerne haben. Ich möchte jetzt gerne die Biografie, was es sowieso nicht dann in der wissenschaftlichen Bibliothek gibt, die Biografie lesen von Phil Taylor, dem bekanntesten Dartspieler, oder die Biografie von Andy Murray, dem Tennisspieler, die ich auf Englisch habe, oder solche Sachen. Das sind dann Sachen, die ich mir auch gerne ins Regal stelle, genauso wie Bücher, mit denen ich arbeiten kann, die man immer wieder mal nachschlägt, wo es dann wirklich keine Liebhaberbücher sind, sondern Arbeitsbücher, Ratgeber, viele Autoren, Ratgeber. Solche Sachen hier. Also ich habe sicher so 30, 50 Sachen zu Hause. Ich habe mir Paul Temple zum Beispiel, meine Lieblingsserie, alle Hörbücher gekauft, weil ich die einfach haben wollte.
Ja, und wenn Sie jetzt, ja, nehmen wir Paul Temple als Beispiel, wenn Sie jetzt sowas hören, oh Mann, den muss ich haben, was nutzen Sie dafür, um dann an Paul Temple dranzukommen? Gehen Sie dann nur an Bibliotheken oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Das ist eben die Frage, ob ich es leihen möchte oder ob ich es kaufen möchte. Paul Temple in dem Fall wollte ich kaufen. Die höre ich seit tatsächlich, als ich mit meinem ersten Freund zusammen war. Das war vor 15 Jahren und ich höre die bis heute immer wieder. In jedem Jahr habe ich so ein, zwei Phasen, wo ich wirklich Paul Temple höre ohne Ende. Und die braucht man ja nicht leihen, da muss man sie wieder hergeben. Das heißt, die wollte ich kaufen. Das mache ich dann zunächst in der Buchhandlung vor Ort, indem ich einfach dahin gehe und mir da dann einer von den Mitarbeitern hilft, das rauszusuchen, das zu bestellen, und dann komme ich nochmal hin und hole das ab. Jetzt ist es bei Paul Temple gerade so, dass es da nur eine sehr geringe, oder da gibt es, glaube ich, insgesamt 20 Stück, aber auf Deutsch nur 12. Genauso wie es von meinem anderen Lieblingsautor Dick Francis der Fall ist, der hat 42 Bücher geschrieben und in der Blindenhörbücherei sind nur in Anführungszeichen 19 übertragen. Was mache ich dann? Bei Dick Francis erstmal gar nichts. Da habe ich mir eins von meiner Mutter vorlesen lassen und die anderen, manche ausgeliehen in einer Stadtbücherei tatsächlich, wo es noch vereinzelt welche gab. Bei Paul Temple habe ich im Internet recherchiert, weil ich die ja eben kaufen wollte. Dick Francis jetzt nicht so sehr dringend. Paul Temple wollte ich kaufen. Hab dann Downloads bekommen, die werden von der BBC zurzeit wieder neu aufgelegt und habe dann einfach englischsprachige Hörspiele genutzt als Download.
Ja, und in welcher Situation lesen Sie Punktschriftbücher?
Punktschriftbücher lese ich grundsätzlich natürlich gerne, wenn ich vorlese, weil man durch das Hören muss ich einen Schritt zurückgehen. Man hört ja sehr viel als Blinder, weil es einfach, ja, einfach einfacher ist, sage ich mal, weil man da einfach eine CD geschickt bekommt und die legt man in sein Abspielgerät und gut ist. Da kann ich überall mit hin, da kann ich im Zug fahren. Ich bin sehr viel unterwegs und kann dann zu Hause weiterhören und dann wieder woanders. Ein Punktschriftbuch, wenn man von der Bibliothek ausgeliehen bekommt oder ausleiht, dann läuft das so, dass die einem das schicken. Und jetzt muss ich mal mir vorstellen, dass ein John Grisham-Buch zum Beispiel sechs dicke Leitsordner voll sind. Oder wir lesen gerade, also wir, mein Freund und ich lese ihm gerade vor Schlaflos von Stephen King beispielsweise. Das sind dann 8 Bände. Oder Ken Follett, Die Brücken zur Freiheit. Das sind dann 5 dicke Bände. Und 5 dicke Bände heißt in dem Fall zweieinhalb Koffer. Also praktisch ja, letztendlich 3 Koffer. In jedem 2 Stück oder letztendlich in einem drin. Die kriegt man per Post geschickt und dann liest man die und dann muss man gucken, wie bringe ich die wieder zur Post zurück. Das heißt, man hat viel Geschleppe und man kann es nicht mal eben in die Tasche stecken. Was ich auch sehr bedauere, wenn ich beispielsweise in Urlaub fliege oder so und kein Buch mitnehmen kann. Das heißt, ich lese schon sehr gerne Punktschriftbücher und hauptsächlich nutze ich Punktschriftbücher zurzeit aber, um meinem Freund vorzulesen. Wir lesen Biografien, Krimis, Romane, was sich da eben anbietet, was uns beide auch interessiert. Zum beruflichen Lesen oder zur Weiterbildung lese ich eigentlich keine Punktschriftbücher, weil es da in meinen Bereichen nichts gibt. Also da, das weiß ich auch, da würde sich die Recherche auch nicht lohnen.
Und in welchen Situationen bevorzugen Sie Daisy-Bücher?
Daisy-Bücher bevorzuge ich dann umgedreht, wenn ich nicht so viel Platz habe, wenn ich im Zug sitze beispielsweise oder aber auch am liebsten abends. Kurz vor dem Einschlafen höre ich immer noch so eine Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde ein Hörbuch an.
Nutzen Sie dafür auch MP3-Player?
Nein, kann man so nicht sagen. Also ich hab einen MP3-Player mit dieser Daisy. Nee, nicht mit der Daisy, mit der sogenannten Resuming-Funktion. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo abschalte und dann schalte ich das am nächsten Tag wieder an, dann springt der genau an die Stelle, wo ich abgeschaltet habe, was sehr vorteilhaft ist, weil die einzelnen Tracks in so einem Daisy-Buch doch teilweise sehr lang sind. Im Wesentlichen nutze ich aber zum Hörbücherhören tatsächlich meinen. Ja, ich habe das Ding gekauft als Diktiergerät. Ich würde jetzt nicht unbedingt Daisy-Player sagen, das ist ein Plextalk PTP1, glaube ich, mit den Bezeichnungen kann man mich auch jagen, aber. Über SD-Karte geht das. Ich habe das aus beruflichen Gründen gekauft, weil ich wusste, ich muss Interviews machen. Ich brauche ein Diktiergerät mit akustischer Menüführung und habe mir dann aber auch schnell angewöhnt, dieses Ding zu nehmen, um meine Hörbücher drauf zu spielen, weil es einfach praktisch ist, weil es klein ist, weil es angenehm ist. Und nutze das, um die Frage jetzt abschließend zu beantworten, tatsächlich nicht mit den Daisy-Funktionen, die dieses Format ja hergeben würde, sondern praktisch eigentlich schon klassisch wie ein MP3-Player, obwohl es kein MP3-Player ist, sondern doch ein Daisy-Abspielgerät.
Wie sieht es mit Schwarzschriftbüchern aus? Haben Sie da welche? Können Sie mit denen überhaupt was anfangen?
Ja, ich kann die tatsächlich entweder mir vorlesen lassen, was ich teilweise mache mit meiner Mutter zusammen. Wir haben Die Tore der Welt von Ken Follett gelesen. Da haben wir, ich weiß nicht, 4 Jahre ungelogen immer wieder mal ein Stück gelesen. Das sind ja weit über 1000 Seiten und ich bin nur sehr selten zu Hause. Das heißt, man kommt nicht so oft dazu. Dann haben wir, wie ich jetzt eben schon sagte, ein Buch von Dick Francis gelesen und zurzeit lesen wir Rebecca Gablé. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, sich Bücher vorlesen zu lassen. Die andere Möglichkeit ist, das habe ich hauptsächlich mit den wissenschaftlichen Büchern gemacht, Bücher einzuscannen und sie am Computer zu lesen. Das heißt, mein Computer hat als Zusatzsoftware einen Screenreader installiert, also einen Bildschirmleser. Und damit kann ich dann entweder über Sprachausgabe vom Computer, also so eine ja, monotone technische Stimme, mir das vorlesen lassen oder aber auch eine Braillezeile anschließen, ein zusätzliches Ausgabegerät, das mir das, den Text dann in Blindenschrift darstellt. Oder ich nehme ein reines Lesegerät, das haben wir jetzt bekommen, das fotografiert das schnell ab und liest das, gibt es sofort wieder aus. Das ist die schnellste und auch sehr angenehme, eine sehr angenehme Möglichkeit.
Leihen Sie auch online aus oder machen Sie das eben über diese blinden Bibliotheken?
Ja, online, nein. Also ich habe, wie gesagt, mal eine Zeit lang dieses Audible Abo gehabt. Habe aber mich jetzt noch nicht so reinarbeiten wollen auch. Und die Frage von Downloadportalen, E-Books interessieren mich im Moment zum Selberlesen sowieso nicht so sehr. Es sei denn, das wäre wirklich was ich dringend haben möchte, dann mache ich das schon. Aber ich lese auch nicht so gerne am Computer mehr. Ich habe früher sehr viel gelesen mit dieser monotonen Stimme und mittlerweile bin ich doch froh, wenn ich eine richtige, in Anführungszeichen, also eine persönliche Stimme habe. Deswegen kommen E-Books nicht so sehr in Frage. Hörbücher kriege ich über die Blindenbibliotheken genug oder auch über öffentliche Bibliotheken, teilweise im Tausch mit Freunden, und da habe ich es mich auch noch nicht irgendwie angemeldet und irgendwas runtergeladen. Auch nicht mal so Vorleser.net, wo man es ja kostenlos kriegen kann. Also ist einfach nicht meine Vorgehensweise.
Und wie oft lesen Sie alleine?
Alleine täglich, weil ich abends immer Hörbücher höre, um eben einschlafen zu können. Das heißt, das läuft dann so lange, bis ich eingeschlafen bin, mit der Einschlaf. Funktion, die man ja stellen kann, lese ich jetzt noch eine halbe Stunde vor oder lese ich noch eine Dreiviertelstunde vor, irgendwann schlafe ich dann schon ein. Ansonsten natürlich immer, wenn ich arbeite, und auch schon mal für mich wirklich tagsüber, entweder in den Pausen, wenn ich im Zug bin, oder auch zur Entspannung, dass ich mich mittags mal eine halbe Stunde rausnehme oder beim Essen lese. Oder einfach, dass ich sage, ich will jetzt hier mal eine Biografie lesen. Sven Hannawald beispielsweise lese ich gerade, dann auch schon alleine gezielt tagsüber.
Und welches Medium wählen Sie dann dafür aus? Sind das dann Hörbücher oder sind das Punktschriftbücher oder Schwarzbücher oder alles?
Das ist alles am wenigsten Punktschriftbücher zurzeit, weil die lese ich hauptsächlich meinem Freund vor, und dann habe ich alleine nicht mehr so das Bedürfnis. Ich hatte früher immer das Bedürfnis, lest auch mal wieder mehr selber, wirklich mit den Händen die Schrift unter den Fingern spüren und nicht nur hören und sich berieseln lassen, sondern liest auch mal selber, dann nimmt man das auch anders wahr. Im Moment ist es so, zum Einschlafen natürlich Hörbücher, zum Arbeiten hauptsächlich Schwarzschriftbücher, die ich dann einscannen muss. Und manche Sachen, die es als Hörbuch auch nicht gibt, wie jetzt eben Sven Hannawald, oder Sachen, die ich mir gerne kaufen möchte, die ich gerne im Regal habe, dann auch in Schwarzschrift.
Und wie oft lesen Sie mit anderen, mit Blinden, Sehbehinderten oder Sehenden?
Mit anderen lese ich zurzeit hauptsächlich mit meinem Freund. Das machen wir, ich muss sagen, täglich. Das heißt, wir machen das auch, wenn wir gerade räumlich getrennt sind, dass wir abends telefonieren. Eigentlich fast jeden Tag, dass ich ihm ja eine Stunde auf jeden Fall vorlese, wenn nicht sogar zwei. Ansonsten zusammen ab und zu mit meiner Mutter, wenn ich dann da bin und gerade nicht so viel zu tun ist, dass sie auch nicht so viel machen muss an Haushalt und sonstigen Kram, dass wir die Zeit dafür finden. Sonst lese ich eigentlich kaum mit anderen, also jetzt auch nicht in der Lesegruppe oder sowas, das kommt eher nicht vor. Ich höre mit meinem Freund auch Hörbücher zusammen, aber das war es dann auch bald.
Lesen Sehende Ihnen dann auch mal vor?
Ja, meine Mutter eben, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich muss aber sagen, dass ich lese gerne mit ihr, ich höre auch gerne zu, aber dadurch, dass man schon so viele Hörbücher hört, mehr oder weniger zwangsläufig, bin ich doch der Typ, der eher sagt, ich lese gerne selber vor.
Also wenn ich jetzt an mich denke, wenn ich etwas laut lese, dann habe ich das Gehör und ich habe auch den Schriftteil vor mir, dann prägt sich das am besten ein. Glauben Sie, dass die Blindenschrift für Blinde auch einen Vorteil hat, dass sie es noch besser einprägt?
Also ich glaube, dass sich die Blindenschrift für Blinde nicht besser einprägt als die Schwarzschrift für Sehende. Ich glaube doch, dass sich die Blindenschrift besser einprägt als nur das Hören. Das merke ich gerade bei wissenschaftlichen Büchern, die ich gelesen habe, bei Ratgebern, die ich lese, wo ich wirklich was rausziehen will, was merken will, die ich natürlich auch am Computer dann lesen muss, weil es die oder auch möchte, weil ich sie da gut aufheben kann, gut speichern kann, mir gut Anmerkungen reinmachen kann, was ich ja mit einem ausgedienten Blindenschriftbuch nicht machen kann. Aber da merke ich schon, dass ich nicht nur am Computer die Sprachausgabe nutze, sondern das parallel durch die Braillezeile unterstütze. Und das hat auf jeden Fall Vorteile, ja. Wenn ich jetzt aber vorlese meinem Freund, dann merke ich immer wieder, dass ich mich frage, was habe ich eigentlich gerade gelesen? Dass ich dann manchmal noch ein paar Zeilen zurückgehen muss und nochmal gucken muss, nochmal für mich im Stillen nachlesen muss, weil ich durch das Vorlesen, darauf, dass ich gucke, wie betone ich das jetzt, wie spreche ich das jetzt, wie bringe ich das gut rüber für den, der zuhört, ich manchmal den Inhalt selber nicht erfasse. Aber das ist selten der Fall. Also im Wesentlichen geht das.
Ich habe jetzt mal ein paar Schlagwörter für Sie und möchte gerne mal wissen, ja, wie Sie blindenspezifisch das Medienangebot da sehen. Qualität, gutes Korrektorat bei Punktschriftbüchern, gute Sprecherleistung bei Digital Talking Books.
Ja und nein. Also Qualität, ich fange mal an, ganz grundsätzlich ist es in Ordnung. Man muss auch immer sagen, im Rahmen dessen, was möglich ist, was diese Einrichtungen tatsächlich bieten und leisten können, ist das schon sehr gut. Es ist so, der Druck bei Punktschriftbüchern, da kann ich jetzt eigentlich nichts zu sagen. Jetzt kommt nicht vor, dass ich jetzt, oder kommt sehr selten vor, dass ich mal ein Buch hätte, wo ich sage, das ist jetzt so abgegriffen oder so die Seite schon durchgeweicht, dass man es nicht mehr lesen kann. Bei Punktschriftbüchern habe ich eher das Problem, dass die Seiten manchmal schon lose sind und irgendwie rausfallen. Aber sonst habe ich da eigentlich keine Schwierigkeiten. Bei den Hörbüchern, die Sprecherleistung ist sehr unterschiedlich. Manche sind sehr gut. Man hat natürlich seine Lieblingssprecher, wie die Lisa Bistrick höre ich sehr gerne. Und manche, da schläft man tatsächlich gleich ein, wenn man das abends zum Einschlafen hört. Also sehr monoton, sehr langsam. Und das Problem ist auch, dass viele also Hörbücher für Blinde von diesen Einrichtungen, die es früher auf Kassette gab, die sind einfach jetzt auf das neue Medium Daisy übertragen worden, aber einfach rüber kopiert, obwohl die ursprünglichen Aufnahmen schon sehr alt waren. Das heißt, es rauscht sehr schlecht, sehr stark, die Aufnahme ist sehr schlecht, das finde ich dann auch nicht so gut. Aber ist natürlich trotzdem noch besser, als zu sagen, man hat dieses Buch im Moment gar nicht mehr zur Verfügung.
Aktualität. Ich meine jetzt, Schwarzschriftbuch erscheint wahrscheinlich schneller als das Punktschriftbuch. Was glauben Sie, wie aktuell sind diese Punktschriftbücher oder auch die digitalen Talking Books?
Ich glaube, soweit ich weiß, also die Digital Talking Books sind schneller, weil die auch leichter zu produzieren sind. Da kommt es vor, dass es auch manchmal sehr schnell geht. Ich weiß, dass da ein Sprecher, also die haben ja mehrere Sprecher in der Bibliothek und ein Sprecher liest eben gerade an einem Buch, der kommt aber pro Woche nur einmal oder zweimal und kann dann auch nur 3 oder 4 Stunden oder sowas am Stück lesen. Wegen Ermüdungserscheinungen, dann klingt er nicht mehr so gut, das heißt, länger wird er da gar nicht eingeteilt. Und dann dauert das natürlich auch, wenn ich jetzt ein Riesenbuch habe, was weiß ich, vom Winde verweht mit 50 Stunden oder diese ganzen, ich höre sowieso am liebsten Bücher, je länger, desto besser. Dann wird das sicher eine ganze Weile dauern. Da habe ich aber auch schon erlebt, gerade wie ich das Praktikum dort gemacht habe in der Blindenbücherei, war diese Marlene Hegemann, glaube ich, hieß sie, sehr aktuell, und da ist dann die Sprecherin in der Woche eben öfter gekommen und das wurde relativ schnell umgesetzt. Punktschriftbücher dauern noch länger. Das kann so ein Problem werden. Das ist dann schwierig, wenn man jetzt ein Buch dringend bräuchte und die Bibliothek das noch nicht umgesetzt hat. Ich bin aber der Meinung, dann gibt es immer noch andere Möglichkeiten und Wege, an die Literatur zu kommen. Gegebenenfalls, wenn es gar nicht anders geht, kann ich auch ans BIT-Zentrum beispielsweise gehen in München und sagen, übertrag mir das mal, oder aber ich scanne das mir einfach ein. Also es gibt immer, wenn es dringend ist, eine Möglichkeit. Und da ich jetzt von den Bibliotheken hauptsächlich Unterhaltungsliteratur nutze, kommt es mir jetzt oft auf den einen oder anderen Monat, den das später erscheint, auch nicht an. Also ich hatte jetzt noch nie das Problem, mich zu ärgern, weil ich sage, warum ist das jetzt nicht da? Und warum ist das erst in 3 Monaten verfügbar?
Also die Quantität ist dementsprechend dann auch in Ordnung.
Jein, die Quantität ist tatsächlich ja nur, also die Menge ist ja nur, wie ich gesagt habe vorhin, diese 400 Bücher, 400 Punktschriftbücher und 1000 oder was Daisy-Bücher, das ist schon sehr wenig im Vergleich zu dem, was die Sehenden bekommen können. Und wenn ich jetzt sage, ich suche nach einem gezielten oder gezielt nach einem Autor, und das gibt's nicht, von dem gibt's gar nichts, oder von dem gibt's nur einen Teil von dem, was der geschrieben hat, dann wird das sicher schwierig. Natürlich hat jeder andere Wünsche, andere Vorstellungen und andere Lieblingsautoren. Das heißt, man kann sowieso nicht immer allen recht machen. Ich habe noch nie die Situation gehabt, dass ich jetzt überhaupt nichts gefunden hätte, was mir nicht gefällt oder was ich jetzt eben mal lesen kann. Aber insgesamt im Vergleich zu dem, was es überhaupt gibt, ist die Menge schon klein, ja.
Das heißt, das blindenspezifische Medienangebot ist verbesserungswürdig, wenn ich Sie so richtig verstehe.
Ja, bedingt. Also das blindenspezifische Medienangebot, was ich im Moment mir beispielsweise wünsche, ich habe einen neuen Computer mir gekauft letztes Jahr im Sommer, da ist kein CD-Laufwerk mehr drin. Ich bekomme aber natürlich die Hörbücher immer noch per CD geschickt. Das heißt, da wünsche ich mir beispielsweise zu sagen, dass man das so macht, wie die Onleihe auch läuft in den öffentlichen Bibliotheken. Zu sagen, man kann es einfach runterladen, dann müsste ich nicht mal irgendwo anders hin und zu gucken, kann ich es kopieren. Dann kann man natürlich sagen, mehr ist immer gut, aber man kann auch sagen, sind wir doch froh über das, was wir haben, und ich bin auch froh über das, was da ist. Ich habe immer noch gute Bücher gefunden, ich habe auch immer noch Bücher gefunden, die zum Beispiel angenehm gesprochen sind, und auch gerade in Blindenschrift haben wir jetzt erstaunlich viel gefunden, was uns doch, mein Freund und ich, was uns doch beide interessiert und anspricht. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es natürlich immer, klar.
Haben Sie auch schon mal nach einem Autor oder einem Titel vergeblich gesucht, also dass Sie gar nichts gefunden haben?
Ich meine ja, ich meine, wir haben erst vor kurzem was gesucht. Es könnte so im psychologischen Bereich sein, gewesen sein, wo wir auch wirklich konkrete Titel gesucht haben, oder die Biografie von Carl E. Rogers haben wir, glaube ich, gesucht, und das gibt es nicht. Aber meistens merke ich mir das sowas dann nicht konkret so lange, deswegen kann ich es nicht, auch nicht beantworten, weil ich dann einfach eine Alternative für mich suche und es dann eben im Buchhandel kaufe, einscanne, dann habe ich es auch bekommen, und dann kann ich jetzt daher nicht so viele Beispiele zu nennen, aber es ist schon vorgekommen, ja.
Also wenn Sie etwas gar nicht finden, suchen Sie nach Alternativen,
Ja.
nach ähnlichen Büchern.
Nein, nach dem gleichen. Also gut, es kommt darauf an, wie wichtig das ist. Wenn ich jetzt einen Krimi lese, dann kann man unter Umständen sicher auch sagen, okay, dann lese ich einen anderen. Wenn ich jetzt aber die Tess Gerritsen-Reihe lese und sage, ich möchte den neuesten von ihr lesen, und den gibt es jetzt nicht. Gut, die gibt es jetzt alle, aber ist nur ein Beispiel. Dann muss ich mir überlegen, wenn es das jetzt nicht gibt, wie zum Beispiel Dick Francis, was ich vorhin gesagt habe, da gibt es ja nur ungefähr die Hälfte. Da habe ich mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht, das einzuscannen oder einscannen zu lassen und jemanden dafür zu bezahlen. Da ist es mir das dann sowohl das Geld oder auch die Zeit nicht wert. Aber bei Büchern, die jetzt wirklich auch mich interessieren, wo es darum geht, jemanden kennenzulernen, also nicht nur so ein bisschen unterhalten zu werden mit einem Krimi, sondern beispielsweise eine Biografie, um jemanden kennenzulernen, irgendeinen Sportler, einen Musiker, was auch immer. Das sage ich dann nicht, jetzt ist dieses Buch über diesen Sportler nicht da, dann lese ich ein anderes. Das muss dann schon das sein. Und das beschaffe ich mir dann auch auf andere Weise, wenn das nicht verfügbar ist, ja.
Wenn Sie jetzt in die Buchhandlung gehen und Bücher kaufen, wäre es von Vorteil, wenn Sie diese Bücher auch nach Hause geliefert bekämen?
Das wird tatsächlich angeboten, teilweise. Meistens sage ich aber nein, weil ich auch nicht immer da bin, wenn die Bücher dann nach Hause kommen. Und dann kriegt man so eine Posteinwurf, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, so ein Zettel, wo dann draufsteht, hier können Sie abholen bei. Dann stehe ich vor der Herausforderung oder vor der Aufgabe, dass ich gar nicht unbedingt weiß, wo dieses spezielle Postamt dann ist, dass ich dann entweder jemanden brauche, der mit mir dahin geht, oder dass ich mit dem Taxi dahin fahre oder mich ewig da rumfrage. Und um so eine Situation zu vermeiden, gehe ich lieber nochmal in die Buchhandlung, wo ich den Weg ja kenne, und hole es dann ab.
Und wenn jetzt so Bücher im Internet angeboten würden, wäre da ein Portal für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von Vorteil zum Download?
Grundsätzlich ja, zumal man gerade im Internet sagen kann, dass viele Seiten nicht barrierefrei ist. Ich habe jetzt barrierefrei sind. Ich habe jetzt von jemandem gehört, die hätte gerne, ich habe ja jetzt eine Biografie geschrieben über den Harald Lange oder zumindest ein, ihr kleines Buch und ich habe von der Blinden gehört, sie hätte darüber auch eine Rezension gerne geschrieben. Sie kriegt das aber über Amazon nicht gelöst. Das heißt, die Seiten sind nicht immer barrierefrei und da würde zum einen die Barrierefreiheit stark helfen, das würde ich mir schon wünschen von den Anbietern, dass man da mehr nach dieser BITV, also barrierefreie Informationstechnikverordnung, heißt das Ding, glaube ich, sich danach richtet und das tatsächlich umsetzt. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bringt nur dann tatsächlich was, wenn die auch für Blinde möglich ist. Also wenn jetzt da steht, klicken Sie dann mit der Maus in dieses Feld, dann hilft mir das auch nicht, sondern ich musste dann wirklich, ich brauche Tastenkombinationen oder wirklich sagen, auf diesen Link oder wie auch immer, also alles, was mit Maus geht, würde auch nicht reichen. Also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung kann helfen, wenn sie richtig gemacht ist, ja.
Zum Schluss haben Sie in diesem Interview Aspekte vermisst, die Sie für die Erforschung der Mediennutzung von Blinden als elementar erachten. Haben Sie noch Veränderungsvorschläge?
Ja, es gibt, die Mediennutzung ist ja eingeteilt in verschiedene Bereiche. Mediennutzung, Leserforschung, wie wir sie hier betreiben. Will ich mir die Motivationsforschung anschauen oder will ich mir beispielsweise die Lesekompetenz anschauen, wie sie in PISA überprüft wird, oder will ich mir das Leseverfahren anschauen, also wie ist die Lesehaltung beim Blinden, wie wird der Text aufgenommen und verarbeitet in der Kognition, das ist dann wieder ein anderer Bereich. Das heißt, man könnte hier anknüpfen, man könnte hier erweitern. Zur Motivation, denke ich, sind wir schon sehr weit. Es gibt immer nochmal einen Anschlusspunkt, dass ich sage, tausche ich beispielsweise Bücher mit Freunden, das tue ich auch ab und zu, das kann man machen. Oder wo bekomme ich vielleicht noch Bücher her, wo gibt es Literatur, beispielsweise im Radio gibt es immer wieder gute Hörspiele, die man sich auch anhören kann. Man kann hier das Ganze noch ein bisschen auffächern in dem Interview, aber wir haben doch schon einiges abgedeckt.
Eine Frage, glauben Sie, dass viele Blinde Bücher lesen oder glauben Sie, dass man die noch ein bisschen motivieren soll, doch mehr zu lesen und da auch Hinführungsprogramme irgendwie erstellen könnte?
Hinführungsprogramme?
Ja, dass Blinde überhaupt zum Lesen motiviert werden.
Ja, ich würde gerne, das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe gehört, oder besser gesagt, ich habe gelesen, das müsste ein Aufsatz gewesen sein von der Susanne Siems aus dem Jahr 2006, aus so einem Sammelband, und die Susanne Siems arbeitet ja in der Deutschen Zentralbücherei und da hat sie eben beschrieben über ihre Arbeit und so weiter, und da ging es auch darum zu sagen, dass sich immer mehr Nutzer oder ehemalige Nutzer, muss ich dann wohl sagen, bei den Blindenbibliotheken tatsächlich abmelden, gerade ältere Leute, weil die sagen können, wie sollen wir die Punktschrift lesen, wie kriegen wir die Bücher wieder zur Post. Das ist also ein Anliegen. Ich weiß, dass meine beste Freundin das gemacht hat, die hat den Postboten die Bücher wieder mitgegeben. Und er hat sie dann beim nächsten Mal, und wenn er wieder neue gebracht hat, hat sie dem die alten mitgegeben, das ging da wohl. Das habe ich aber, ist noch nicht so verbreitet, dass ich das gehört hätte, und viele Leute einfach sagen, ich kenne den Weg zur Post nicht oder ich schaffe nicht, diese schweren Koffer zur Post hinzuschleppen. Und das sind traurigerweise einfach schon Barrieren, die dagegen stehen, dass man Blindenschrift liest oder vielleicht auch Blindenschrift überhaupt noch lernt. Ich persönlich würde gerne Seminare anbieten, die Lesen und Schreiben miteinander verbinden, um einfach so die im Bereich Leseförderung ein bisschen was zu machen und so die Begeisterung an Literatur zu wecken, indem man beispielsweise sich überlegt, gemeinsam, das können Sie ja auch mal machen, ich versuche jetzt mal eine Kurzgeschichte zu schreiben oder ich habe jetzt irgendwie ein Thema und schreibe einfach mal was drauf los, und fünf Leute sitzen im Raum und jeder schreibt zu dem Thema was. Oder fünf Leute sitzen im Raum und entwickeln gemeinsam eine Geschichte mit verschiedenen Figuren, mit verschiedenen Handlungen und schreiben die gemeinsam, und dann kann man die sich dann gegenseitig vorlesen oder man liest das dann anderen Leuten vor. Also es gibt auch auf einer, ja, ich kann nicht sagen spielerischen, aber auf einer sehr angenehmen, sehr leichten Ebene gute Möglichkeiten, das Buch und das Lesen den Leuten und sicher auch den blinden Menschen näher zu bringen.
Das heißt, dieses Näherbringen ist schon eine Buchwissenschaft oder verstehen die Blinden unter Buchwissenschaft auch, dass man ja eben aus Büchern lernt?
Ich sehe, also Leseförderung kann man ganz klar der Buchwissenschaft zuteilen. Es gibt solche Projekte für Abenteuerbuch, hieß das, ist mir gerade nicht eingefallen, für Kinder im Kindergarten. Da sind wir jetzt natürlich im Bereich der Lesekompetenz, Lesen lernen. Grundschule, wo man wirklich sehr viel an verschiedenen Projekten initiiert hat, um das Buch als solches attraktiver zu machen oder um auch die Eltern dazu zu bringen, ihren Kindern das Buch zu vermitteln, das Interesse am Lesen zu vermitteln. Aus Büchern lernen ist dann, glaube ich, was anderes.
So, und Sie schreiben ja momentan eine Doktorarbeit, Dissertation. Warum machen Sie das eigentlich? Was möchten Sie damit erreichen?
Ich habe, als ich angefangen habe, festgestellt, also ich schreibe ja meine Dissertation genau hier, also dieses Interview waren praktisch auch die Fragen, die ich den Interviewpartnern in meiner Dissertation gestellt habe. Ich habe da geburtsblinde Menschen gesucht und zu ihrem Leseverhalten, beziehungsweise konkret dann auf Grundlage verschiedener theoretischer Ansätze Fragen entwickelt, um ihre Lesemotivationen, also ihre Leseinteressen, Bedürfnisse herauszufinden. Und habe einfach festgestellt, dass es da zwar schon zwei, drei Untersuchungen gibt, aber noch nichts irgendwie fundiertes, womöglich wirklich eine gesicherte Grundlage hat. Das wird jetzt alles zu wissenschaftlich, wenn ich das ausführe. Aber was ich möchte, ist zum einen am Ende Handlungsempfehlungen geben zu können an die Blindenbibliotheken, dass man mal aufzeigt, was wünschen sich eigentlich die Leute oder was würde die Leute vielleicht näher an das Lesen oder zur Punktschrift heranführen, wenn sie das machen können, wie ich jetzt beispielsweise vorhin gesagt habe, ich hätte gerne von den Blindenbibliotheken die Möglichkeit, die Hörbücher auch runterzuladen und das nicht immer über CD machen zu müssen, weil ich sie nicht mehr richtig gut kopieren kann. Genauso aber auch an Verlage, wo, ja, was wir auch noch nicht besprochen hatten, wo man einen weiteren Bezugspunkt hat, zu sagen, ich bin jetzt blind und ich schreibe den Verlag an. Würden Sie mir Ihr Buch auch als Datei geben, wenn ich gleichzeitig bei Ihnen kaufe? Oder auch, ich frage den Autor, manche machen das, manche geben es einem dann auch umsonst, manche machen es überhaupt nicht und sagen ja, entweder sie kaufen das oder sie haben Pech gehabt. Und da gibt es schon einige gute Ansätze zu, aber ich würde da gerne mit meiner Arbeit einen Beitrag dazu leisten, dass man stärker sensibilisiert, Barrieren abbaut und die Sehenden und die Blinden vielleicht ein bisschen näher zusammenbringt. Für mich persönlich ist das natürlich auch ein Schritt in Richtung Beruf, in Richtung Karriere. Das heißt, ich würde gerne bei einem Verlag arbeiten, vielleicht auch bei einer Blindenbücherei arbeiten, irgendwo im Lektorat, im Marketing oder Seminare geben an Universitäten, an Hochschulen. Und da ist so eine Doktorarbeit sicher nicht verkehrt.
Gut, Frau Preuß, dann bedanke ich mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Ich danke Ihnen auch.
Auf Wiederhören.